Ja, von meiner Seite schönen guten Morgen. Willkommen zum Gottesdienst. Ich grüße auch alle Neuabonnenten. Wir haben ein paar neue Abonnenten auf dem Kanal. Herzlich willkommen, wenn ihr dabei seid. Ich grüße auch meinen Nachbarn. Gutes Frühstück. Gute Gespräche hatten wir letztens vom Balkon runter. Gute Zeit. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir gehen heute weiter in unserer Reihe durch die Gleichnisse. Kommen heute zu Predigt Nummer 11 unserer Reihe über die Gleichnisse Jesu. Virtuell. Aber reell, heute Predigt Nummer 11. Wer war schon mal in der glücklichen Lage, in Renningen eine Wohnung zu suchen? Ja, bei wem hat es geklappt? Wow, bei fast allen. Das ist nicht normal. Kann man schon fast sagen, es ist ein Wunder, in Renningen was zu finden. Bevor man dann eine Wohnung kriegt, muss man so einen Nachweis bringen, dass man flüssig ist, ne? Also Schufa oder wie auch immer, dass man auch die Miete zahlen kann, weil niemand will Mietnomaden. Wisst ihr, was Mietnomaden sind? Ja, das ist für einen Vermieter richtig, richtig toll. Also manchmal hast du fast einen Bewerbungsprozess für eine Wohnung. Und uns geht es heute in unserem Gleichnis auch darum, es geht um Mieter, um Pächter, ist nicht weit auseinander, die nicht bezahlen wollen. Die Pacht und die Miete nicht bezahlen. Und der Vermieter ist interessanterweise Gott selbst im Gleichnis, das Jesus erzählt. Das ist auch unsere Botschaft, unser Thema heute. Gott als Vermieter. Gott als Vermieter. Mietvertrag für Endzeit. Diese Zeit, die endet. Und für die Ewigkeit. Matthäus 21, die Verse 33 bis 46. Gleichnis Nummer 11 in unserer Reihe durch die Gleichnisse. Ja. Jesus fängt wieder direkt an und sagt, hört ein anderes Gleichnis. Er erzählt ja immer so ein paar hintereinander. Ein Grundbesitzer legte einen Weinberg an, machte einen Zaun darum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Und hier könnt ihr mal in der stillen Stunde die ersten Verse von Jesaja Kapitel 5 lesen, oder die ersten vier Verse. Dann werdet ihr merken, dass Jesus hier sehr, sehr wörtlich wiederholt oder ganz viele Anklänge sind von Jesaja Kapitel 5 im Propheten Jesaja. Dort ist das sogenannte Weinberglied. Und da wird dann als Bevölkerung des Weinbergs Juda und Jerusalem genannt. Also in Jesaja 5 ist der Weinberg ein Bild für Jerusalem, für Juda, letztlich für Israel und für das Volk Gottes. Und weil Jesus da so starke Anklänge drin hat, müssen wir das auch hier voraussetzen. Der Weinberg ist ein Bild, er ist ein Gleichnis, steht letztlich für das Volk Gottes. Jerusalem, Juda, wo ja Jesus zu seiner Zeit hier gewirkt hat. Daraus ergibt sich dann auch sehr schnell, wer derjenige ist, der den Weinberg, das Volk Gottes gegründet und ins Leben gerufen hat. Wer ist das? Gott selbst. Das ist die Bildebene, übersetzt jetzt in den Klartext. Jesus spricht hier mit Pharisäern, Hohepriestern und Ältesten und denen war sofort klar, Weinberg, die kannten das Alte Testament, Jesaja Kapitel 5. Er spricht hier von uns als Volk, von Israel, Jerusalem, Judäa. Ja, und der Besitzer ist im Bild, wenn wir wieder auf der Bildebene sind, verreist. Er ist gerade nicht da. Er hat es verpachtet. Ja, Gott ist ja auch jetzt in dem Sinn nicht anwesend. Jesus ist da, aber er setzt hier einfach mal Gott voraus. Und er spricht von Pächtern. Er hat den Weinberg verpachtet. Die Verantwortung an andere Leute delegiert. Jetzt ist es so, wenn man damals einen Weinberg verpachtet hat, dann hat man Pachtzins erwartet. Das wurde oft in Form von Naturalien, Ernteertrag eingefordert. Und so geht dann das Gleichnis auch weiter. Zur Zeit der Weinlese schickte er seine Boten zu den Pächtern, um den Ertrag abholen zu lassen. Die Pächter aber packten die Boten, verprügelten den einen, schlugen einen anderen tot und wieder einen anderen, steinigten sie. Also sie wollen nicht bezahlen. Sie möchten den Pachtzins nicht erbringen. Er schickt wieder Boten. Noch einmal schickte der Besitzer Boten, mehr als beim ersten Mal. Doch mit denen machten sie es genauso. Wer sind jetzt diese Boten? Und wie ist das mit den Pächtern? Wie ist das überhaupt? Also ich habe gerade erklärt, Jesus spricht hier zu Hohepriestern, Ältesten und laut 45, Vers 45 aus zu Pharisäern. Das sind Leute, die gehören zum Hohen Rat, wird auch Sanhedrin genannt, ist so das Regierungsgremium Israels zur damaligen Zeit. Zu denen spricht er hier. Ihnen hat Gott die Verantwortung für den Weinberg anvertraut. Hohepriester, Älteste. Sie sind die Pächter. Also im Gleichnis kommen die Leute vor, mit denen er spricht. Aber wie ist das mit den Boten? Das zeigt sich weiter hinten in Kapitel 23. Dort sagt Jesus, ihr Scheinheiligen, ihr baut den Propheten wunderschöne Grabmäler, schmückt die Gräber der Gerechten und ihr sagt, hätten wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt, wir hätten uns nicht daran beteiligt, die Propheten umzubringen. Sagen sie, Jesus sagt, damit gebt ihr selbst zu, dass ihr von Prophetenmördern abstammt. Macht nur das Maß eurer Väter voll, ihr Nattern, ihr Schlangenbrut. Wie wollt ihr der Höllenstrafe entgehen? Jesus ganz anders. Dort spricht er auch zu Pharisäern, zum Leitungsgremium von damals und sagt zu ihnen, ihr seid Prophetenmörder. Und so ist die Botschaft des Gleichnisses ziemlich klar. Konntet ihr folgen? Die Pächter, denen Gott Israel anvertraut hat, sind hier angesprochen. Hohepriester, Älteste, Pharisäer. Und im Gleichnis bringen die Pächter die Boten Gottes, die Propheten um. Und das ist die Botschaft Jesu hier im Gleichnis. Wenn man das Gleichnis so zum ersten Mal liest, denkt man, boah, was für ein schöner Vergleich, schönes Gleichnis. Dieses Bild hat es in sich, es ist knallhart. Ihr seid. Das ist die Botschaft. Jetzt könnte man sagen, jetzt reicht es ja erstmal, machen einen Schnitt. Jesus geht noch weiter. Er geht noch weiter. In Vers 37 sagt er, weiter im Bild, schließlich schickte er, also der Eigentümer, ne, im Klartext Gott, seinen Sohn, weil er dachte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Aber als die Pächter den Sohn kommen sagen, sagen sie zueinander, das ist der Erbe. Wir bringen ihn um und nehmen seine Erbschaft, den Weinberg, in Besitz. So packten sie ihn, stießen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Hier kommt Christus nun selbst im Weinberg vor. Er ist der Sohn dessen, der den Weinberg ins Leben gerufen hat. Und er wird am Ende des Evangeliums auf Initiative des Hohen Rats festgenommen und gekreuzigt werden. In den letzten zwei Versen, die gucken wir nachher gleich an, kapieren die Hohepriester und Ältesten dann auch, der meint ja uns. Und sie versuchen ihn zu greifen, aber es gelingt nicht. Sie haben Angst vor dem Volk, denn das Volk hält Jesus für einen Propheten. Und dann passt das Bild des Gleichnisses gleich noch ein zweites Mal. Gott als Vermieter. Gott als jemand, der Verantwortung abgibt, der verpachtet. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Mieter und einem Pächter? Mir war das auch nicht klar und diese Predigtvorbereitung führt dann immer dazu, dass man auch mal ganz andere Themen recherchiert. Also nach unserem Recht ist das fast gleich. Es gibt keinen großen Unterschied. Es ist nur so, dass ein Pächter das Recht hat und das Recht haben muss, von dem, was er pachtet, Gewinn zu erzielen, Gewinn zu erwirtschaften. Wenn ich einfach nur Mieter von einer Wohnung oder irgendwas, habe ich das Recht nicht. Möchte ich untervermieten und Geld aus der Wohnung ziehen, muss ich das erst nochmal separat klären oder so. Bei der Pacht wird das vorausgesetzt. Ein Pächter muss das Recht haben, hat das Recht, Gewinn zu erzielen aus dem, was er sich erwirtschaftet.
Ja? Ein Pächter darf auch bauen.
Hat er auch den Weinberg errichtet. Ne? So, jetzt ist natürlich der Super-GAU. Wenn so jemand nicht zahlen will. Ne? Ist jemand von euch Vermieter? Ja, die meisten sind wahrscheinlich Mieter. Also für einen Vermieter ist es ganz schlecht, wenn, Gut, viele haben auch Eigentum, okay, ja, auch. Ja. Also wenn der Mieter nicht zahlen will, ist ganz ätzend. Und. Wenn er nicht zahlen kann, geht's noch. Aber wenn er dann plötzlich abhaut, so Art Mietnomade, das ist dann der Super-GAU. Und hier haben wir die Situation, dass die Pächter nicht zahlen wollen. Sie haben Gewinn. Sie dürfen Gewinn haben. Die Hohepriester lebten von den Einnahmen des Tempels. Das war okay. Sie lebten von Weinberg. Da waren sie berechtigt zu. Aber es reichte ihnen nicht. Sie wollten selbst Herr und Gott sein. Das ist das Problem. Und das spiegelt Jesus ihnen im Gleichnis. Sie sind korrupt. Das ist die erste Botschaft für uns heute. Korrupte Pächter. Jesus fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern erzählt ein Gleichnis. Am Ende merken sie dann, der meint ja uns. Korrupte Pächter. Wir haben jetzt ein bisschen eine andere Situation. Das Gleichnis Jesu spielt hier vor der Kreuzigung. Also hier ist eigentlich noch Altes Testament, auch wenn es Matthäus-Evangelium, Neuen Testament steht, vor der Kreuzigung ist noch Altes Testament. Wir sind heute nach der Kreuzigung im Neuen Testament und haben ein bisschen anderes Verhältnis. Der Weinberg ist heutzutage ein bisschen größer. Reich Gottes, Weinberg ist überall da, wo es eine Gemeinde gibt. Weinberg gibt es heute weltweit. Das ist die Situation, in der wir sind. Der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Die Frage, die das Gleichnis stellt, die Prinzipien, die hier angesprochen werden, sind identisch, haben sich nicht verändert. Wer hat die Gemeinde, den Weinberg ins Leben gerufen? Wer hat die Gemeinde erfunden? Gott durch Jesus. Wer hat uns den Weg in den Weinberg, ins Reich Gottes, in die Ewigkeit freigemacht, dass wir ewiges Leben haben? Genau, Gott durch Jesus. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4. Wer hat überhaupt alles geschaffen und ins Leben gerufen? Gott. Wie hier im Alten Testament, er hat den Weinberg aufgebaut, hat eine Mauer gezogen. Da hat man oft Steine, die überall rumlagen, zusammengelesen. Sonst war gar kein Weinberg da, hat eine Mauer drum gezogen. Ein Turm mit einer Keltergrube drin. Der Turm war oft als Wachturm, dass sich keine wilden Viecher oder so oder Füchse im Weinberg eingenistet haben, weil die haben alles durchwühlt und umgegraben. Gott, Gott, Gott. Dreimal die Antwort. Und so stellt sich hier eine Frage, die Paulus stellt, zum Beispiel im Korintherbrief. Er sagt, wer gibt dir denn das Recht, dir etwas einzubilden? Kommt nicht alles, was du hast, von Gott? Wie kannst du dann damit umgehen, als hättest du es von dir selbst? Merkt ihr die Parallele? Oder um es anders zu formulieren, wie kannst du dann damit umgehen, als hättest du es von dir selbst? Das ist die Frage, die hier im Gleichnis dahinter steckt. Gott hat alles gemacht. Er hat euch als Pächter eingesetzt. Ihr dürft vom Weinberg leben. Ihr lebt von den Einnahmen des Tempels ganz direkt. Euch fehlt nichts. Aber ihr wollt trotzdem selber Eigentümer und somit Gott sein. Und das geht nicht. Das ist korrupt. Ihr brecht den Pachtvertrag. Es ist Bundesbruch, das ist die Botschaft Jesu. Und ihr merkt, da ist noch eine zweite Ebene. Da geht es jetzt nicht nur darum, die wollen mehr für sich, sondern sie möchten den Erben umbringen. Sie wollen tatsächlich selbst Gott sein. Das ist ja die Ursünde der Menschen. Die erste Sünde überhaupt, die zum Bruch zwischen Menschheit und Gott führte, war, die Menschen sind lieber selbst ihr eigener Gott. Also immer, wenn man die Frage stellen muss, wem gehört eigentlich das Ganze, schwingt im Hintergrund die Frage mit, wer ist eigentlich hier Gott? Und Gott spricht ja hier mit ihnen, der Sohn Gottes, macht ihnen deutlich, ihr seid nicht Gott, ihr seid Pächter. Also das Gleichnis hat mich sehr fasziniert, je länger ich mich damit beschäftigt habe, wie bildhaft und doch wie unheimlich direkt Jesus hier kommuniziert, weil sie ja nun mal Jesaja und das Ganze kannten, die Leute, mit denen er hier spricht. Für sie war das alles präsent. Ich muss ihr alles lang und breit erklären, weil wir aus einer anderen Kultur, anderen Zeit kommen. Damals war das komplett klar. Und jetzt lasst uns mal ein paar Kontrollfragen durchführen, um mal zu sehen, wie das bei uns ist. Ob wir uns als Pächter verstehen, als Leute, die wegen Jesus zum Weinberg dazugehören können, zur Gemeinde, und mit denen Jesus seine Gemeinde bauen, gestalten und gründen möchte. Ist das unsere Haltung oder sind wir lieber selber Eigentümer und Gott? Das ist die Frage. Es ist gut, wenn man sich da immer mal wieder reflektiert. Wem muss unsere Gemeinde zuerst und somit am meisten gefallen? Gott. Sehr oft ist da die Antwort uns Menschen. Ja? Für wen muss sie zuerst und vor allem Frucht und Nutzen bringen? Gott. Er möchte Frucht, wird hier deutlich. Oft ist aber uns Menschen. Wer bestimmt, was Gemeinde ist, was sie zu sein hat und was ihre Inhalte sind oder sein müssen? Auf alle drei Fragen wird aber oft die Antwort gegeben, der Mensch. Auch wenn man ganz klar sagt, Gott ist manchmal versteckt, dann doch der Mensch an diese Stelle gerückt. Und dann stimmt absolut nichts mehr. In diesem Moment bist du nicht mehr Teil vom Weinberg, sondern ein korrupter Pächter, so wie Jesus das hier beschreibt. Es geht hier um die Grundsatzmotivation. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Das haben wir genau hier. Kümmert euch um den Weinberg, so wie ich es will, dann seid ihr versorgt. Ihr habt Frucht, ihr habt alles. Aber ihr könnt nicht so tun, als wäre der ganze Laden eurer. Ihr seid nicht der Eigentümer, nicht der Gründer, das ist Gott. Also die Pharisäer, die hier angesprochen sind, die Hohepriester, die Ältesten, drehen das, was Jesus hier sagt, auf den Kopf. Versteht ihr das? Sie meinen, sie kommen zu kurz, aber gerade deswegen bekommen sie immer weniger. Jetzt betrachten wir mal die Kirchen- und Gemeindelandschaft in Deutschland. Ist es sagenhaft, wie man sich heutzutage in Gemeinde, Theologie, sogar im Bibelverständnis, in dem, was die Bibel sagen darf und was sie nicht sagen darf, echt ganz, ganz stark der Gesellschaft anpasst. Ne? Ist sagenhaft heutzutage. Ist auch sagenhaft, wie Kirche und Gemeinde in Deutschland deswegen wächst. Ne? Merkt ihr was? Hier stimmt etwas grundsätzlich nicht. Man redet von Gott, man betet Gott an, man betet zu ihm, wir singen und sagen, wir sind Gemeinde Gottes. Aber wenn es dann um bestimmte Inhalte geht, muss es immer dem Menschen irgendwie passen und gefallen. Das funktioniert aber nicht so ganz im Weinberg. Wir haben die Zusage, alles zu bekommen, was nötig ist. Für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Wenn klar ist, wer Eigentümer ist und wer Pächter. Er hat dich gern in seinem Weinberg. Er will mit dir diese Geschichte weiterführen. Effige Renningen hier. Weiterbauen, weiterentwickeln. Aber das geht nur, wenn für dich klar ist, wer Gott in deinem Leben ist. Gott als Vermieter. Nimm das mal mit. Gott ist unser Vermieter hier. Wir haben zwar einen Vermieter, der ist auch super, ne? Total nett. Der würde aber nie von sich behaupten, dass er Gott ist. Ja? Gott. Wir sind Pächter. Ja, Ab Vers 40 ändert sich dann so ein bisschen der Stil vom Gleichnis. Ich habe den Stil gleich in der Predigt auch schon ein bisschen geändert. Jetzt stellt Jesus mehr Fragen. Er hat jetzt immer erzählt, 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 jetzt stellt er Fragen. Ne? Er sagt, was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit den Pächtern machen, wenn er selbst kommt? Fragte Jesus. Also er fragt jetzt die Hohepriester, Ältesten und Pharisäer. Und da kommt die Antwort. Sie sagten, er wird diesen Verbrechern ein schreckliches Ende bereiten und den Weinberg anderen anvertrauen, die ihm zur Erntezeit seinen Ertrag pünktlich abliefern. Wisst ihr, was die damit gerade gemacht haben? Sie haben sich selbst das Urteil gesprochen. Also das ist wieder so ein Punkt, da muss man dann fast lachen, wenn man das Gleichnis liest. Ne? So, das geht ja gar nicht. Ja, genau, es geht in der Tat gar nicht. Ja, und dann setzt Jesus dem noch einen drauf. Ja, ist das, Jesus sagte zu ihnen, ihr habt ja wohl gelesen, was in den Heiligen Schriften steht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworfen. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, ich meine Vers 22 und 23. Und das war den Leuten geläufig, es waren ja Gelehrte, das höchste theologische und rechtliche Gremium damals. Uns sind die Psalmen vielleicht nicht so ganz geläufig wie denen, aber denen war das klar. Oh ja, was mit dem Eckstein. Und wie ist denn das? Da sagt er, ja, den Eckstein, den ihr verworfen habt. Ihr habt Gott verworfen. Ihr wollt selber der Grundstein sein. Darum sage ich euch, das Vorrecht, Gottes Volk unter Gottes Herrschaft zu sein, wird euch entzogen. Versteht ihr, was er hier sagt? Er sagt, ihr seid nicht mehr Gottes Volk. Es wird einem Volk gegeben, das tut, was dieser Berufung entspricht. Einem Volk, das Frucht bringt. Anderen Pächtern. Also er wird nicht das alte System hier reformieren, neue Hohepriester oder so, vorbei. Gott ist jemand, der selten saniert. Er reißt ab und baut neu. Siehe, ich mache alles neu. Er legt einen neuen Grundstein. Wer auf diesen Stein stürzt, wird zerschmettert. Wer auf ihn fällt, den zermalmt er. Die führenden Priester und die Pharisäer merkten, dass die beiden Gleichnisse auf sie gemünzt waren. Also das vorher und das jetzt. Jetzt kapieren sie es. Sie hätten Jesus gerne festgenommen, wagten es aber nicht, weil die Menge ihn für einen Propheten hielt. Jetzt haben sie gecheckt, der setzt uns ab und sagt, Gottes Volk wird ein anderes Volk. Damit hat er echt einen Punkt gesetzt und sich nicht unbedingt Freunde gemacht. Ja. Wer unter euch ist Mieter? Ist in einem Mietverhältnis? Gibt es so ein paar, genau. Na gut, ihr könnt es vielleicht nachvollziehen. Also wenn man jetzt so Mieter ist und mit dem Vermieter und dann auch im Mehrfamilienhaus, also wir wohnen eigentlich gut, ist alles schön, aber es gibt doch manchmal so ein paar Sachen, da muss man mal, naja, klappt nicht, muss man mal reden, so Kompliziertheit, ne? So gibt es so ein bisschen, kennt ihr vielleicht, ne? Gibt es immer mal wieder. Jo. Kann man meistens aber auch regeln. Also da bricht in der Regel nicht alles zusammen. Es gibt aber auch Dinge, die sind schon sehr grundlegend, ist auch im Mietrecht ja hinterlegt, wo dann wirklich das Mietverhältnis generell, der Mietvertrag, grundsätzlich in Frage gestellt ist. Und die Situation haben wir hier in unserem Gleichnis. Der Vertrag, der Bund ist gebrochen. Schon wieder. Das war schon im Alten Testament so. Früher wurden sie 586 verschleppt nach Babylonien. 539, die Perser haben wieder die Rückführung ins Land ermöglicht. Und hier ist nun wieder so ein Punkt, wo der Bund gebrochen ist. Ne? Darum ja die Aussage. Darum sage ich euch, das Vorrecht, Gottes Volk und unter Herrschaft Gottes zu sein, wird euch entzogen. Es wird einem Volk gegeben, das tut, was dieser Berufung entspricht. Wer auf diesen Stein stürzt, also Eckstein, wird zerschmettert und auf wen er fällt, den zermalmt er. Darum begann durch Christus ein neuer Bund, ein neuer Pachtvertrag, das Neue Testament. Wird beschrieben im Hebräerbrief. Deshalb kommt auch durch Christus der neue Bund zustande, damit alle, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe empfangen. Christus ist in den Tod gegangen, um sie von den Folgen ihres Ungehorsams unter dem ersten Bund zu erlösen. Wenn ein Testament wirksam werden soll, muss erst der Tod dessen nachgewiesen werden, der es aufgesetzt hat. Also ihr merkt, das Neue Testament ist ein wirkliches Testament. Christus ist gestorben. Dann galt das Neue Testament. Damit ist der neue Bund geschaffen. Das Wort für Testament und Bund ist dasselbe Wort, ist dasselbe Begriff. Er schaffte den neuen Bund, einen neuen Pachtvertrag, neue Erbschaftsverhältnisse, neues Testament. Zweite Botschaft für uns heute und letzte Botschaft. Neuer Pachtvertrag, andere Pächter. Neuer Pachtvertrag, andere Pächter. Wir sitzen jetzt hier so entspannt. Wären wir die Leute damals, hätten stärker jüdischen Hintergrund oder so, dann wäre es erstmal ein bisschen kitzlig jetzt, das Ganze. Ne? Seht ihr? Aber hier spricht nicht irgendjemand, hier spricht Christus selbst. Deswegen ist gut, wenn wir hier diesen Vertrag nochmal genauer angucken. Hier ist nicht gesagt, dass der für jüdische Menschen nicht gelten kann. Seht ihr, hier heißt es ja, um sie von den Folgen ihres Ungehorsams unter dem ersten Bund zu erlösen. Also wer mit der richtigen Herzenshaltung die Opfer dargebracht hat im alten Bund, mit dem Herz dabei war, für den gilt das Opfer Jesu rückwirkend. Schon im Alten Testament hat der Glaube entschieden, nicht die Volkszugehörigkeit. Aber dadurch ist der Weg für alle Menschen offen, für alle Nationen. Alle können Teil vom Weinberg werden, sofern sie den Pachtvertrag akzeptieren, in den neuen Bund einsteigen und bereit sind, Pächter zu sein oder zu werden. Seid ihr noch bei mir? Also ihr merkt, Jesus geht hier ziemlich tief rein. Diese tiefe heilsgeschichtliche Theologie in diesem Gleichnis. Gott erwartet von denen, die dazukommen, Frucht. Und zwar in dem Sinn, dass sie sagen, meine erste Priorität, mein Gott, bist du. Und dann passt das. Das wird auch noch erwähnt im Neuen Testament. Ich versuche euch das noch ein bisschen genauer zu erklären. Das haben wir hier im Galaterbrief. Dort heißt es, in den Heiligen Schriften ist auch vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird dort Abraham im Voraus die gute Nachricht verkündet. Durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Daraus geht hervor, dass alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, zusammen mit dem glaubenden Abraham gesegnet werden. Also der geltende Bund ist nicht der Sinai-Bund, sondern der Abraham-Bund. Und als Abraham gesagt wurde, geh in das Land, das ich jetzt zeigen will, gab es noch keine Gebote, keine Gesetze, es gab noch kein Israel, gar nichts. Aber er ist Gott nachgefolgt. Und dadurch hat er sich automatisch im Sinne Gottes und seiner Gebote verhalten, weil er ihm gefolgt ist. Und darum gilt Abraham als Vorbild des Glaubens. Und nach diesem Vorbild wird ihm gesagt, sind alle Nationen gesegnet aufgrund des Abraham-Bundes. Wer glaubt wie Israel, wie Abraham, der ist Abrahams Kind. So lehrt das der Galaterbrief. Also es geht nicht um eine, das sind ja heute so Extreme. An einer Seite wird gelehrt, okay, das mit Israel ist komplett durch, sind durch die Gemeinde ersetzt. Nein. Und auf der anderen Seite wird dann, die Nation, die Heiden kamen halt so als Unfall dazu, weil Israel nicht wollte. Nein. Von Anfang an waren beide geplant, am Ende wird eine Gemeinde sein. Eine Herde, ein Hirte. Das Problem an der Sache ist, eigentlich hätte Israel zuerst ihren Messias annehmen sollen. Das war das Problem. Darum wurden die Heiden vorgezogen, aber auf dem Plan waren sie schon immer. Also es gab eine zeitliche Veränderung, aber sonst nichts. Wir haben das im Römerbrief auch und dann ende ich mal damit. Es ist nur in der heutigen Zeit, mit der Gaza-Krise merke ich, also da ist Verwirrung. Ist gut, wenn wir das nochmal klären. Ich erkläre es jetzt hier zum dritten Mal, ne, innerhalb von der Predigt. Ich kann nur noch sagen, siehe, ich habe es euch gesagt. Ja. Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt machen. Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. Sie wurden vorgezogen, zeitlich. Aber dass sie dazugehören, war schon immer klar. Was ist die Bedingung, dass die Sache in Israel und Gaza endet? Seht ihr diese Bedingung? Wann wird Israel die Augen aufgehen, wenn die Heidenmission beendet ist? Haben wir vielleicht einen falschen Fokus? Paulus erzählt ja noch ein Gleichnis im Römerbrief. Lest das mal, Römer 11, 16 bis 24. Römer 11, 16 bis 24, da hat er ein Gleichnis von einem Ölbaum, ne, mit eingepropften Zweigen. Ne, die Nationen werden eingepropft. Das wird oft falsch gelesen. So nach dem Motto, die kommen nach irgendwann dazu, weil Israel mal nicht wollte. Nein. Die Nationen waren schon immer geplant. Aber eigentlich hätte es zeitlich anders laufen sollen. Das ist die Botschaft dieses Gleichnisses dort. Nur leider wird es oft komplett falsch gelesen. Er sagt hier in 25 das und das Gleichnis kommt direkt vorher, die Verse 16 bis 24. Hier geht ein Lüftchen. Hoffentlich weht der Geist, dass ich hier mein Skript halten muss. Anderer Fokus. Vielleicht haben wir manchmal wirklich einen Fokus, der ein bisschen verschoben ist. Wem sagt der Begriff was? Phlegräische Felder. Habt ihr das mal verfolgt? Ein riesen Vulkangebiet um Neapel rum. Seit 1970 hat sich da der Boden, oder 75, um 7 Meter angehoben. Seit 2023 um 1,25 Meter. Am 8. Juli gab es in einer Nacht 100 Erdstöße. Die Leute mussten in Notunterkünfte. Es ist nicht mehr die Frage, ob, sondern wann. Und das kann gigantisch sein. Ich habe es in der Videobeschreibung unten verlinkt. Die Stuttgarter Zeitung schreibt, Europa sitzt auf dem Pulverfass. Da spricht aber kaum jemand drüber. Diese Geschichte hat das Potenzial, dass der Krieg Gaza, Israel oder in der Ukraine nur noch ein Witz ist. Diese Geschichte hat das Potenzial, dass wir in Matthäus 24 in den Endzeit reden und Offenbarung 8 beschrieben ist, sich für Europa der Himmel verfinstert. Glühende Sachen vom Himmel fallen wie Sterne. Da wird aber kaum drüber gesprochen. Es wird kaum wahrgenommen. Es ist nicht gut, wenn wir uns den Fokus von Gesellschaft, Politik oder Medien vorschreiben lassen. Vielleicht haben wir einen falschen Fokus. So, vielleicht hast du mit dem Ganzen nichts am Hut, bist neu im Glauben, neu in der Gemeinde, bis am Anfang das ganze Israel und Ding und das ist dir zu kompliziert. Ist auch okay, macht nichts. Wichtig ist die eine Frage, bist du Pächter? Gehört dein Leben Jesus? Bist du Teil vom Weinberg? Dann hast du einen tollen Vermieter und eine super Wohnung. Jesus sagt dir seinen Jüngern, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, im Hause meines Vaters in der Ewigkeit. Ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Willst du eine Wohnung im Himmel? Gott als ewigen Vermieter. Dann braucht es deine Einwilligung in den Bund, in den Pachtvertrag. Hast du den Bund geschlossen fürs Leben mit Jesus? Für die Ewigkeit? Für das ewige Leben? Das ist die entscheidende Frage. Alles andere, was ich vorher gesagt habe, kannst du dann im Prinzip fast vergessen. Gott als Vermieter, geht das? Ja, geht. Ne? Mietvertrag für Endzeit und Ewigkeit. Klasse. Die Gleichnisse gefallen mir. Lass uns aufstehen, ich möchte noch beten. Dann wollen wir noch mal anbeten. Vater im Himmel, eine Wohnung im Himmel. Wunderbar. Erhalte uns das als deinen Fokus, Herr Jesus. Bei allem, was kommt. Und hilf, dass wir wirklich deinen Fokus haben und er uns nicht von anderer Seite vorgeschrieben wird. Vater, lass uns neu verstehen, dass wir hier in deinem Weinberg sind. Und hilf, dass wir ehrlich vor dir sind und uns ehrlich die Frage stellen, bin ich Pächter und Teil des Ganzen? Gib mir den Mut, Herr Jesus, dass ich wirklich sagen kann, meine erste Priorität bist du und deine Sache. Lass uns in dieser Haltung bleiben und wir wollen singen, anbeten. Vater im Himmel.